Also Design for Recycling bedeutet, ich baue das Produkt so, dass ich nachher wieder an den Rohstoff komme.
Um mal bei dem Begriff Abfalleimer zu bleiben, wir müssten doch eigentlich in Wahrheit von einer Wertstoffsammelbox sprechen, oder?
Genau. Und da bin ich an dem Punkt, das wird uns nur gelingen, wenn der Architekt schon mit darüber nachgedacht hat, wie nach 100, 150, 200 Jahren dieses Gebäude irgendwann so zurückgebaut werden kann, dass die Dinge nicht so miteinander verklebt sind, dass sie nicht wieder auseinanderzunehmen sind.
Robin Gut mit Dieter Könnes.
Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Podcast-Folge und bin froh, dass ihr gleich reinhören werdet, denn es geht um nicht mehr und nicht weniger als den Grund, warum es Robin Gut gibt. Kein Scherz. Ich werde nämlich gleich mit Herbert Wilms sprechen von der Firma Remondis und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, mal abgesehen davon, dass ich den Herbert unglaublich schätze. Ein toller Mensch, ein ganz kluger Kopf, aber auch ein ganz wichtiger Stratege für unser Projekt, denn ich glaube, ich kann sagen, dass er der Grund ist, warum es Robin Gut überhaupt gibt. Denn wir beide, Herbert und ich, wir haben eine gemeinsame berufliche Vergangenheit. Wir haben in dem gleichen Entsorgungsunternehmen gearbeitet, wo ich damals eine Ausbildung gemacht habe. Ihr wisst vielleicht, dass ich als Umwelttechniker mal auf einer Mülldeponie gestanden habe. Ich habe ganz viele Bereiche in der Entsorgung gesehen und ich habe früh gelernt, was das Thema Kreislaufwirtschaft eigentlich bedeutet. Ich habe sehr früh gelernt, dass es keinen Müll gibt, sondern dass der Müll ein Wertstoff ist. Und Kreislaufwirtschaft in den 90er Jahren, ja, das war schwierig an den Mann oder an die Frau zu kriegen, was das eigentlich bedeutet. Und wir werden alle noch lernen müssen in der Zukunft, dass der Müll von heute, also der Wertstoff, der Rohstoff von übermorgen ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auf das auch Robin Gut mit all diesen Gesprächen immer wieder hinweisen wird, dass wir eben nachhaltiger, Achtung, enkelfähiger mit all dem, was wir hier tun, umgehen müssen. Herbert Wilms, zum Glück, dem muss ich das alles nicht erklären. Umso mehr freue ich mich, dass er mit all seinem Wissen, was er in den Jahren angehäuft hat, heute mein Gast ist. Und ihr könnt echt gespannt sein. Ihr werdet das ein oder andere zum Thema Entsorgung und Nachhaltigkeit noch dazulernen. Und vor allem noch einmal, ich möchte es betonen, ich bin ihm zutiefst dankbar, dass er unser Projekt so unterstützt, denn ohne das Treffen, das Abendessen vor vielen, vielen Jahren, würde es wahrscheinlich Robin Gut so in der Form möglicherweise nicht geben. Und deswegen viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge mit Herbert Wilms von der Firma Remondis.
Endlich eine neue Robin Gut Podcast-Folge. Ihr kennt das mittlerweile. Wir reden mit Menschen, mit Multiplikatoren, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und ich freue mich ganz besonders, heute einen Gast da zu haben, mit dem ich sehr viel verbindet. Herbert Wilms von der Firma Remondis. Herzlich willkommen. Grüß dich, Herbert.
Hallo, Dieter.
Jetzt muss man schon aufpassen, weil dein Name wird ja schon insertiert. Herr Wart ist richtig. Die meisten werden jetzt denken, warum hat er sich so blöd ausgedrückt? Die denken jetzt Herbert, aber es ist Herr Wart, ja?
Es ist Herr Wart, genau.
Gibt es irgendeine Namensherkunft? Hast du dich mal damit beschäftigt?
Ja, es kommt aus Norddeutschland. Als ich das erste Mal mit meiner Frau in Norddeutschland war, die kommt aus Stade, habe ich auch immer gedacht, wenn du jetzt sagst, ich bin der Herr Wart, dann sagen die Hallo Herbert. Nein, alle sagen Hallo Herr Wart. Ich sage, wieso bist du das so? Er sagt, der eine, mein Bruder heißt so, mein Onkel hieß so, mein Opa hieß auch so. Okay. Kommt aus Norddeutschland und bedeutet, das ist derjenige, der in der Mitte des Heeres steht und über das Wohl des Heeres wacht.
Oh.
Das ist der Herr Wart.
Okay. Jetzt überlege ich gerade, ob Dieter irgendeine Bedeutung hat. Hast du dir als Kind mal Gedanken über deinen Namen gemacht, ob der so zu dir passt? Oder mir ist das selber irgendwie, Dieter war jetzt in meiner Generation auch nicht so ein Allerweltsname. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht?
Ja, ich fand es als Kind eher unangenehm, so einen seltenen Namen zu haben. Mein Vater hieß Werner und er hat gesagt, meine Kinder müssen einen besonderen Namen haben, weil Werner hieß in seiner Generation jeder. Und deswegen hat er sich ganz speziell Namen ausgesucht, die nicht so häufig vorkommen. Mein zweiter Bruder heißt Lothar und der dritte hätte um ein Haar Ragnar geheißen.
Wie?
Ragnar. Das hat meine Mutter verhindert, jetzt heißt er Roger. Jetzt heißt er Roger. Roger. Roger, Roger.
Ja. Ich komme eigentlich aus der Generation der Andreas, der Thomas, der Michaels. Also in der Zeit hast du in jeder Klasse mindestens ein oder zwei davon.
Genau, die wurden dann durchnummeriert.
So, und dann saß da noch so ein Dieter. Eigentlich auch die Generation so über mir, so, ne, nochmal, gesagt, okay, die haben dann irgendwie eher so, aber naja, ich habe mich dran gewöhnt.
Ich auch.
So.
Und heute finde ich es gut.
Ja, Ein Name, der lange besteht, ist auch was sehr Nachhaltiges, ne?
Das stimmt, genau.
Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit oder vielmehr eine gemeinsame Verbindung, und das ist die Entsorgungsbranche. Ich habe damals meine Ausbildung bei einer großen Firma am Niederrhein gemacht, wo du auch früher für gearbeitet hast. Und ich sage das immer wieder, ich habe früher tatsächlich mal noch auf einer Mülldeponie auf der Kippe gestanden. Die meisten erinnern sich gar nicht mehr, dass es sowas mal gab.
Ja, genau. Also es gibt noch ein paar Kippen heute, aber zu der Zeit, als du Ver- und Entsorger gelernt hast, da war ja schon die Idee, da gibt es etwas, was so auf den Kreis hindeutet, ne? Ver- und Entsorgung, aber in Wirklichkeit war das reine Abfallwirtschaft. Und Abfallwirtschaft zu der Zeit hieß halt, dass alles das, was man nicht mehr brauchen konnte, auf eine große Deponie geworfen wurde. Dann kam so in den 70er Jahren kam das erste Gesetz, ein Abfallgesetz, wo man gesagt hat, na ja, aber die Deponie müsste unten mal ein bisschen abgedichtet werden, damit das Grundwasser nicht belastet wird, damit durch die Ausgasung nicht gefährliches Methangas in die Atmosphäre geht. Am 01.01.2005 ist das alles geändert worden. Und man hat entschieden, dass man alle Abfälle, die mehr als 5% organische Anteile haben, dass man die nicht mehr deponieren darf. Mhm. Es wird also nur noch was deponiert, was mineralische Abfälle sind. Bau- und Abbruchabfälle, so das in bestimmten Kategorien, die werden heute noch deponiert, am besten recycelt. Aber es wird nichts mehr deponiert, was mehr als 5% Organikanteile hat, weil dieses Methangas, was dabei entsteht, das ist eines der 5 Kyoto-Gase und es ist bis zu 84 Mal klimaschädlicher als CO2. Deswegen ist es gut, dass wir das, was wir heute an Resten überhaben, was wir nicht mehr recyceln können, dass wir das in Müllverbrennungsanlagen geben und dort noch Energie daraus gewinnen.
Jetzt kann ich mich erinnern, bei der Deponie, wo ich früher gearbeitet habe, da ist das Methangas an ein Fernwärmenetz angeschlossen worden.
Damals sehr modern, genau.
Ja, genau. Also da gab es ein großes Blockheizkraftwerk.
Genau, das ist ein Blockheizkraftwerk, wo man das Gas aufgefangen hat und hat damit eine große Turbine betrieben. Und man hat die Wärme genutzt, ich glaube, für eine Schule, die ein bisschen weiter darunter lag.
Ne? Ja, du hast gesagt, war damals sehr modern, also für damalige Verhältnisse, was heißt damalige, wir reden von Anfang der 90er, genau. Das ist jetzt auch nicht so ewig lange her, aber insofern schon ja, modern, ein Schritt in die nachhaltigere Richtung?
Ja, in die richtige Richtung, weil bis dahin war es üblich, dass das Deponiegas abgefackelt wurde und hier wurde es quasi ersetzt, oder es wurde genutzt, um ein Primärgas zu ersetzen und man hat damit halt Schulen geheizt und man hat die energetische Power, die da drin ist, hat man genutzt. Und das war ein sehr moderner Schritt zu der Zeit.
Was ja letzten Endes auch Kreislaufwirtschaft ist, oder?
Naja, nicht ganz. Also ich glaube, hinten raus ist es eine Verwertungsstufe. Aber wenn wir mal über die Bedeutung von Kreislaufwirtschaft reden, dann werden wir wahrscheinlich dazu kommen, dass die Kreislaufwirtschaft nicht im Abfall beginnt.
Sondern?
Sondern in guten Produkten. Also Produkte, die so gebaut sind, dass sie am Ende ihrer Nutzungsphase den Rohstoff, der in ihnen drin steckt, dass sie den auch wieder hergeben. Modern heißt das Designed for Recycling.
Ja, das klingt tatsächlich modern, wird es auch gemacht.
Immer mehr verstehen, dass das ein Weg ist, um auf Dauer einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir zumindest 2 unserer planetaren Grenzen irgendwie ein bisschen versuchen, in den Griff zu bekommen. Die eine planetare Grenze ist, wie viel CO2 oder CO2-Äquivalente dürfen wir dann eigentlich noch in die Luft abgeben? Und die zweite, auch wichtige planetare Begrenzung ist, wie viele Ressourcen haben wir denn eigentlich noch? Und zu beidem kann eine gute Kreislaufwirtschaft beitragen. Also ein Produkt, das so gebaut wird, dass es am Ende der Nutzungsphase den Rohstoff wieder hergibt, ist etwas, was in einem rohstoffarmen Land wie wir das sind und auch Europa ist, schon sehr, sehr wertvoll ist. Es macht uns unabhängiger von anderen Staaten, von anderen Schurkenstaaten, mit denen wir ansonsten verhandeln müssen. Ich darf nebenbei noch der Vorsitzende des Rohstoffausschusses beim Bundesverband der Deutschen Industrie sein. Und wir haben dazu eine 3-Säulen-Strategie verabschiedet. Die erste heißt, lass uns doch mal in die eigenen Erden schauen und lass mal gucken, was da drin ist. Da ist eine große Masse drin, allerdings nicht in großer Vielfalt. Wir nutzen heute aus dem Periodensystem, aus dem kennen wir noch aus dem Chemieunterricht, ne? Wenn wir mal da waren.
Ja, das war, da habe ich viele Freistunden gehabt damals.
Chemie und genau, die Kneipe in Viersen hat wahrscheinlich viel an dir verdient in der Phase. Also aus dem Periodensystem haben wir zu Beginn vor der industriellen Revolution, also vor 1830, haben wir daraus wenige Elemente genutzt. Heute nutzen wir alle, außer die flüchtig sind. Also wir nutzen 108 Elemente aus dem Periodensystem. Aber wir nutzen die vor allen Dingen auch in der vollen Breite. Also Strategie heißt, schaut in den eigenen Boden. Da finden wir in Deutschland viel Sand und viel Kies. Sand ist wertvoll. In den letzten 10 Jahren haben die Chinesen mehr Sand verbaut als die Amerikaner in den letzten 300 Jahren. Das heißt, Sand wird gerade knapp. Ja, also lohnt sich darum zu kümmern. Wir erkennen Wertstoffe immer daran.
Da gibt es ja so ein paar Wüsten, das ist relativ viel Sand, oder ist
ja,
das ein anderer
Sand? Ja, den kann man
Sand?
Dafür leider nicht brauchen. Man kann für das Bauen nur die maritimen Sande bauen, weil die ein bisschen eckiger sind und kantiger sind. Und der Wüstensand ist rund, deswegen kannst du den zum Bauen nicht verwenden. Und wir in der Recyclingwirtschaft, wir erkennen ja Wertstoffe daran, dass sie uns geklaut werden. Ne? Und Sand wird gerade geklaut. Also die Palmeninseln, die aufgebaut worden sind im arabischen Raum, der Sand ist vor Australien abgepumpt worden. In Marokko wird gerade geklaut.
Das heißt?
Der Sand wird illegal abgebaut an den Stränden von Marokko. Also umso wichtiger.
Also wie das schwarze Gold oder so. Also dass man sagt, so ein Produkt, wo du denkst, das ist halt nur blöder Sand. Das so einen Wert hat?
Ja, und sag mal, wir werden ja oft durch unsere eigene Sprache in die Irre geleitet. Also in unserer Sprache gibt es den Ausdruck, davon habe ich so viel wie Sand am Meer. Keiner käme auf die Idee, dass der auf einmal knapp wird. Und genau das passiert jetzt. Durch die enormen Bautätigkeiten gibt es mehr Sand, der in Bauten eingebaut ist. Also wir nennen das ein anthropogenes Lager, also in den Lägern der Menschheit eingebaut ist, als noch natürlicher Sand da ist. Wir reden über maritime Sande. Also heißt es, wir brauchen einen Weg, um an das wieder ranzukommen, was wir in den Häusern verbaut haben. Und da bin ich an dem Punkt. Das wird uns nur gelingen, wenn der Architekt schon mit darüber nachgedacht hat, wie nach 100, 150, 200 Jahren dieses Gebäude irgendwann so zurückgebaut werden kann, dass die Dinge nicht so miteinander verklebt sind, dass sie nicht wieder auseinanderzunehmen sind.
Ich kann mir gut vorstellen, dass solche Gespräche zum Nachdenken nicht nur anregen, sondern möglicherweise auch was auslösen. Also bei mir ist das zumindest so. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung mitteilt. Ihr könnt in den Spotify-Kommentaren gerne nicht nur eben diese Folge kommentieren, sondern mir auch eure Meinung, eure Haltung deutlich machen, dass wir gemeinsam in den Dialog kommen. Es muss ja nicht alles richtig sein, was wir jetzt hier diskutiert haben. Es kann ja auch sein, dass ihr eine Gegenperspektive einnimmt oder dass ihr der Meinung seid, Mensch, genau zu dem Punkt, den ich da eben gehört habe und den fandet ihr persönlich ganz spannend, da gäbe es einen coolen Gesprächspartner, mit dem man das nochmal auf einer völlig anderen Ebene diskutieren kann. Also, ihr könnt mir über die Spotify-Kommentare eben nicht nur eure Meinung schildern, sondern auch Vorschläge machen. Wer soll möglicherweise als nächster Gast hier bei Robingood auftauchen und hat vielleicht auch einen direkten Zusammenhang zu dem, was wir jetzt speziell in dieser Folge auch gehört haben. Also, rein in die Spotify-Kommentare. Das Ganze möchte ich mir dann ganz gerne nicht nur durchlesen, sondern ich nehme mir das auch zu Herzen und würde mich super darüber freuen, wenn ihr dann auch noch die Glocke drückt. Die Glocke zum Abonnieren, denn es wäre eine Schande, wenn wir jetzt hier gemeinsam in den Dialog kommen und ihr verpasst die nächste Robingood Podcast-Folge. Also das wäre nun wirklich nicht so schön. Danke.
Ja, das ist dann tatsächlich im besten Sinne nachhaltig. Wir haben uns viel darüber unterhalten, um vielleicht das auch mal kurz noch zu erklären. Herbert Wilms von der Firma Remondis ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein und ein ganz wichtiger Grund, warum es Robingood überhaupt gibt. Wir haben uns vor vielen Jahren getroffen und da kam so von dir der Gedanke oder auch vielmehr der Wunsch, dass wir mit unseren Themen oder mit solchen Themen mehr in die Öffentlichkeit gehen, weil da eben wahnsinnig viel Nachholbedarf ist, weil da auch wahnsinnig viel Aufklärungsbedarf ist. Alleine das, was du jetzt gerade vom Sand erzählt hast, kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt gedacht hat, erstmal, dass der Sand doch unterschiedlich ist, habe ich jetzt gerade auch gelernt. Ne? Bausand und Saharasand offensichtlich nicht das Gleiche.
Das geht nicht. Musst du erst mit einem Hammer viereckig kloppen. Dann geht es, aber ist beim einzelnen Sandkorn.
Könnte bei einem Sandkorn ein bisschen dauern.
Genau.
Ich weiß von Gesprächen, wo du mir das sehr anschaulich erklärt hast, da ging es um Phosphor, glaube ich. Ne? Mhm. Dass das natürliche Vorkommen von Phosphor, und das wissen viele gar nicht, begrenzt ist und dass das echt ein Problem werden kann fürs Leben auf der Erde.
Ja, es gibt kein Leben auf der Erde ohne Phosphor, weil jede Pflanze braucht Phosphor, um wachsen zu können.
Und in der Nahrungskette hängen wir. Ja? Also die Tiere, die das Gras fressen, die sind irgendwann Lieferant von Milch und Fleisch und Häuten und so weiter. Aber wir haben eine Möglichkeit, die Wissenschaftler sagen übrigens, es gibt unterschiedliche Studien, aber die Wissenschaftler sagen, Phosphoraufkommen auf der Erde, das natürliche Phosphoraufkommen, reicht ungefähr noch 300 Jahre. Das heißt, wir beide kommen wahrscheinlich noch damit aus, aber unsere Ururenkel, da wird es schon knapp. Also brauchen wir Verfahren, mit denen wir Phosphor in irgendeiner Form wieder in den Kreislauf zurückführen können. Phosphor ist heute zum Beispiel in den Abfällen aus den Kläranlagen, also in den Klärschlämmen. Und in unserem Unternehmen haben wir ein Verfahren entwickelt, wie wir aus der Klärschlammasche, also wenn der Klärschlamm nicht landwirtschaftlich ausgebracht wird, sondern wenn der Klärschlamm verbrannt ist oder verbrannt wird, Klammer auf, Deutschland will das spätestens 2029 so regeln, dass in Gebieten, die zu stark mit Klärschlamm belastet sind, die Klärschlammausbringung verboten wird. Dann bleibt nur noch die Verbrennung, Klammer zu. Und wir haben ein Verfahren entwickelt, wo wir aus der Asche vom Klärschlamm wieder Phosphor zurückgewinnen können. Wir machen eine Phosphorsäure daraus, es gibt noch ein paar schöne Nebenprodukte. Aber im Prinzip ist das so, dass wir dieses Verfahren so entwickeln haben, dass der Phosphor wieder verfügbar sein wird. Da die Knappheit auf der ganzen Welt herrscht, glauben wir, dass man auf der ganzen Welt dafür Anlagen auch errichten kann. Betreiben tun wir die heute in Hamburg.
Das ist ja eine verrückte Situation, weil ich glaube, das, was in 90% der Köpfe da draußen noch so vorgeht, wenn man über Entsorgungsunternehmen, wie jetzt beispielsweise die Firma Remondis nachdenkt, naja, ich schmeiß halt mein Zeug weg und irgendwann kommt da einer und der nimmt das mit nach Hause. Oder nicht mit nach Hause, aber der macht das schon. Also wir schmeißen es weg, es ist Müll, es ist Abfall.
Genau.
Und das Verrückte ist, das sage ich auch immer wieder ganz gerne in unseren Gesprächen, wir reden ja immer noch von einem Abfallbehälter oder von einem Mülleimer. Eigentlich müssten wir es seit Jahren ja schon, allein schon von der Begrifflichkeit her, anders besetzen, weil das, was du ja gerade alles beschrieben hast, geht ja in die Richtung, nee, es ist ja kein Abfall mehr, wir schmeißen es nicht mehr auf die Deponie, es wird auch nur noch ein ganz kleiner Teil thermisch verwertet. Wir wollen es wieder in den Kreislauf zurückführen.
Genau.
Also wir reden von einem Wertstoff oder eigentlich müssten wir ja, um mal bei dem Begriff Abfalleimer zu bleiben, wir müssten doch eigentlich in Wahrheit von einer Wertstoffsammelbox sprechen, oder?
Genau.
Ich weiß, das kommt jetzt gerade ein bisschen blöd, weil das eine sehr spannende Stelle in dem Podcast ist, beziehungsweise ihr habt gerade schon eine ganze Menge erfahren, was vielleicht neu ist für euch, aber trotzdem brennt es mir gerade echt unter den Nägeln, euch genau diese Frage jetzt stellen zu wollen. Und zwar eine ganz einfache Frage. Trennt ihr zu Hause euren Müll? Ich bin sehr gespannt, wie ihr diese Frage beantwortet und ihr könnt auch gerne über die Kommentarfunktion reinschreiben, warum ihr das macht, beziehungsweise warum ihr es eventuell eben nicht macht.
Also bei der gelben Tonne reden wir schon über eine gelbe Wertstofftonne, aber die Papiertonne ist genauso eine Wertstofftonne wie der Glasbehälter auch. Wir separieren das Glas. Aber vor allen Dingen ist auch die Biotonne eine ganz, ganz wichtige Einrichtung. Und die Idee, auch mit einem Podcast mit den Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, was alles möglich ist, das liegt auch daran, dass ich gerne den Menschen etwas zurückgeben möchte. Ich würde denen gerne sagen, jeden Tag leistet ihr einen Beitrag damit, indem ihr zu Hause eure Abfälle, eure Wertstoffe trennt.
Aber das lohnt sich doch nicht. Dann sagen die Leute, ja, ihr quatscht immer, ihr schmeißt doch sowieso alles zusammen. Das sehe ich ja, wenn die Glascontainer geleert werden, dann kommt der Kran da drüber und dann schmeißt er alles da oben in den Trichter rein. So, genau. Da fängt ja schon das Unwissen an. Die wissen nicht, dass es da so ein Kammersystem gibt. Ne?
Das ist der Punkt, genau. Da sind wir ein bisschen selber auch schuld. Wir müssten eigentlich auf die Fahrzeuge von draußen aufmalen, dass das der Bereich ist, wo das Grünglas reinkommt, da wo das Weißglas reinkommt.
Das wäre einfach.
Und das Braun, das könnte man, das müsste man auch so machen. Die Dinger werden allerdings relativ robust gehandhabt. Insofern wäre das Bild, was man da drauf klebt, immer relativ schnell kaputt. Aber eigentlich müsste man das machen, denn die Farbsortierung ist eine wirklich wichtige Voraussetzung. Und Braunglas ist das Wertvollste, Weißglas das Zweite. Wertvollste. Und wenn man mal nicht mehr weiß, wohin damit, schmeißt man alles ins Grünglas, weil das ist die Mischfraktion.
Okay.
Aber das spart so erheblich Energie ein. Statt Sand zu schmelzen, was irre energieintensiv ist, muss hier nur Hohlglas geschmolzen werden. Und das ist deutlich, deutlich weniger energieintensiv und damit auch CO2-schonender, als zu sagen, wir gehen auf den Primärrohstoff und der Primärrohstoff ist Sand.
Jetzt sind wir auch so ein bisschen bei der Sendung mit der Maus. Wenn ich jetzt bei dem Glascontainer bleibe und ich habe hier, was weiß ich, ein altes Nuss-Nougat-Glas in Braun, mit oder ohne Deckel?
Also unseren Anlagen ist es egal, ob der Deckel da drauf ist oder nicht. Also lass ihn ruhig drauf, bevor man sagt, oh nee, jetzt habe ich das aufgemacht und vielleicht ist das auch nicht mehr ganz das frischeste Zeug.
Ist ja auch ein Bogenglas, dann ist vielleicht noch Restflüssigkeit,
ja, genau,
drin, ist auch nicht so
drin lassen, nett. Drin lassen, Deckel drauf lassen, drin lassen. Unsere Maschinen können dieses durch Zerreiben, können sie diese Fraktionen voneinander trennen. Wir lassen einen Magnetabscheider drüber fahren, wenn da ein Metalldeckel drauf ist, gewinnen wir das Metall auch zurück und bringen es auch wieder zurück in die Industrie. Das ist das, übrigens die Idee dabei. Deswegen würde ich das gerne nochmal sagen. Die Menschen, die zu Hause trennen, machen dabei wirklich etwas Gutes. Die machen es besser, als jede Maschine das kann. Denn wenn die Verschmutzung erstmal eingetreten ist, man könnte ja sagen, dann schmeißt doch die Restmülltonne in eine Maschine. Nein, wenn die Verschmutzung erstmal eingetreten ist, dann habe ich so viel Restanhaftungen da drauf, dass ein immer schlechteres Produkt dabei rauskommt. Man kennt unser Unternehmen, weil wir mit ganz vielen LKWs auf der Straße sind. Das ist aber weniger als 5% unseres Geschäftes. Unser Hauptgeschäft ist, Rohstoffe in den Kreislauf zurückzubringen. Über 40 Millionen Tonnen bringen wir jedes Jahr in den Kreislauf zurück. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr sinnvoll. Denn beim Einsatz von Recycling-Rohstoffen brauchst du in Summe sehr, 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 sehr viel weniger Energie als beim Nutzen von Primärrohstoffen. Und beim Primärrohstoffabbau vernichten wir 93% unserer Biodiversität.
Jetzt habt ihr zwei Probleme bei diesem Ziel, was ihr erreichen wollt, Rohstoffe wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Nämlich erstens, ihr habt mit Verbrauchern zu tun, die da vielleicht nicht so richtig dran glauben, mangels Wissen, ja, weil sie es vielleicht anders gehört haben. Dass also der Verbraucher, den ihr da überzeugen müsst oder informieren müsst, auf der anderen Seite die Hersteller. Weil am Ende bekommt ihr ja die Sachen, die ihr dann in irgendeiner Form wieder verwerten müsst. Ich habe selber damals in so einem, ich glaube in Grevenbroich war das, wo die Kühlschränke angekommen sind. So, wo das Ding dann wirklich, also ich habe dann auch dabei gestanden und das auch mitgemacht, wenn das Ding dann wirklich in die Einzelteile zerlegt worden ist. Hinten der Motor, wo die Gase abgelassen worden sind. Also wo das wirklich in die einzelnen Bestandteile zerlegt worden ist, und das ist schon lange her, um es eben wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Setzt aber voraus, dass der Hersteller mit euch insofern kooperiert. Ich kann mich an ein Gespräch mit dir erinnern, da hast du zu mir mal gesagt, da ging es um Autos. Und ich meine mich erinnern zu können, dass du damals mir das Beispiel gebracht hättest, dass du auch mit Automanagern darüber gesprochen hast. Hier eine Schraube, da schon wieder eine andere, das ist Torque, das ist Schlitz, das ist Kreuz, das ist so. Und stimmt das, dass du mir damals den Satz gesagt hast, dass so ein Typ von der Autoindustrie dir mal gesagt hat, ja, der Tag, an dem ich mich mit einem Müllmann über die Entwicklung von Autos unterhalte, den werden wir beide nicht erleben, so ungefähr.
Genau.
Also was ja so dieses Selbstverständnis zeigt, was ihr für eine Wertigkeit habt, nämlich für die gar keine, und was die für ein Selbstverständnis haben.
Ja, das ändert sich gerade. Wir werden auf der nächsten Messe, auf der IFA, das ist die größte Umweltmesse der Welt, mit den meisten internationalen Ausstellern, mit den meisten auch internationalen Besuchern. Da werden wir am Beispiel eines Autos, das ist das mit dem Stern, und zwar ein Elektroauto, werden wir zeigen, wie das Auto konstruiert ist, sodass man es am Ende wieder recyceln kann, und welche Rohstoffe da drin enthalten sind, die aus einem Recyclingprozess stammen. Vielleicht verwenden wir darauf nochmal zwei Sätze. Also Design for Recycling bedeutet, ich baue das Produkt so, dass ich nachher wieder an den Rohstoff komme. Ich bin kein Ingenieur, also lehne ich mich irgendwo anders an und versuche, also mal so einen Tipp für die Ingenieure loszuwerden. Mein Tipp stammt aus der katholischen Kirche und der heißt, was der Mensch verbindet, das soll er auch wieder trennen können. Ja, das ist, genau, Lachen ist gut, weil das hilft in der Vertiefungsphase.
Ne? Ja, ja.
Ja, aber das ist die Idee dahinter, wenn du etwas zusammen gebaut hast, dann baue es so zusammen, dass es nachher wieder auseinander geht. Deswegen haben wir über Schrauben gesprochen. Ja, Schrauben besser als Klebstoff.
Großes Problem beim Wärmedämmverbundsystem übrigens.
Absolut. Ein Riesenproblem.
Das, was du an der Wand hast, ist eigentlich faktisch Sondermüll, richtig?
Ja, das ist so. Und es gibt bestimmte Vorschriften darunter, auch europäische Vorschriften. Am Ende ist das so, dass dieses Material auch so verklebt worden ist, dass wir es nur sehr, sehr schwer da wieder runterbekommen. Deswegen würden wir uns wünschen, dass man an jeder Stelle, auch beim Hausbau, beim Autobau, bei jedem Produkt, darüber nachdenkt, wie können wir eigentlich gute Güter, Good Goods, Robin Good, gute Güter, wie können wir die eigentlich herstellen? Und meine These heißt, alle Nationen der Welt haben in Paris unterschrieben, dass sie ihr CO2-Minderungsziel erreichen wollen. Das Ziel ist nur mit Hilfe der Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Und wenn wir das konsequent weiterverfolgen, wenn wir also sagen, wir nutzen deutsche Ingenieurkunst dafür, Produkte so zu designen, dass sie all die guten Vorteile, die sie hatten, energetische Vorteile, Handlingsvorteile, leicht sein, ergonomisch sein etc., dass die Vorteile alle erhalten bleiben. Und es kommt noch einer obendrauf, nämlich zu sagen, am Ende deiner Nutzungsphase ist der Rohstoff, der da drin ist, nicht verloren gegangen. Wenn wir das mit deutscher Ingenieurkunst hinbekommen, werden wir wieder weltmarktführende Produkte herstellen. Und deswegen ist es richtig, dass sich Hersteller und Recycler jetzt wieder an einen Tisch setzen und sagen, was brauchen wir denn an Know-how voneinander, um das gute Produkt zu entwickeln?
Waren wir, Herbert, lange Jahre, wir meine ich jetzt als Land, als Industrienation, waren wir zu satt, waren wir zu bequem, um das zu denken, dass vielleicht auch genau deswegen so Sätze entstanden sind, warum soll ich mich mit einem Entsorger über Rohstoffgewinnung unterhalten?
Ja, also neues Denken entsteht meistens nur aus Not und die Not kommt aus Knappheit. Und das ist das, was wir gerade erleben. Wir erleben, dass wir Knappheit haben. Du kennst vielleicht diesen Begriff, dieses World Overshoot Day. Also das ist der Tag, an dem wir im Jahr, in dem laufenden Jahr, mehr Rohstoffe verbraucht haben, als natürlich nachwachsen. Dieser Tag war in Deutschland der 4. Mai. Das heißt, wenn die Welt so viel Rohstoffe verbrauchen würde wie Deutschland, brauchen wir 3 Erden, um genügend Rohstoffe zu haben. Also es ist völlig notwendig, dass vor dem Hintergrund Knappheit von Rohstoffen und zukünftiger Verfügbarkeit auch für Wirtschaftswachstum, dass wir uns was einfallen lassen, wie wir an diesen Rohstoff kommen. Denn wir haben keinen. Ich habe eben über die Rohstoffstrategie gesprochen. Eigene Erden ist nicht so viel drin. Wir brauchen dringend Handelsfreiheit auf der ganzen Welt, um an diese Rohstoffe ranzukommen. Und die dritte Säule ist Recycling. Schauen wir mal auf das Thema Handelsfreiheit. Wenn wir in einen Handelskrieg kommen, im Moment reden viele darüber, was passiert eigentlich, wenn China irgendwann nach Taiwan geht. Dann werden wir wahrscheinlich in einen Handelskrieg mit China kommen. Es gibt so einen Rohstoff, wo immer sich viele Menschen Gedanken machen, dieser Rohstoff sind seltene Erden. Seltene Erden haben 2 Eigenschaften. Erstens, es sind keine Erden. Und zweitens,
selten.
Sie sind auch nicht selten. Das Blöde ist, sie kommen zu 98% nur in China vor. Das heißt, wenn wir diesen Rohstoff brauchen, um neue Produkte daraus zu machen, dann werden wir, Handelskrieg hin oder her, mit China irgendeine Vereinbarung treffen müssen. Oder wir schaffen es, Produkte so zu bauen, dass sie am Ende auch seltene Erden wieder hergeben. Und ich glaube, dass aus der Not heraus einfach neue Ideen entstehen werden. Und Knappheit ist eine echte Not. Wir dürfen nur noch eine geringe Menge an CO2 emittieren. Das heißt, es wird irgendwann einen gigantisch hohen CO2-Preis geben. In unserer Marktwirtschaft funktioniert das so. Das, was du vermeiden willst, machst du teuer.
Kann man CO2-Preise kompensieren? Ich meine, wir reden mit Robin Gut ja auch über Maßnahmen, die wir zukünftig anbieten wollen. Der 27. März als Stichtag, der für euch auch nicht ganz unwichtig ist, denn da wollen wir im Ahrtal 10.000 Bäume pflanzen, sozusagen als symbolischen, emotionalen Startschuss, dass man mit einem Baum pflanzen grundsätzlich erstmal was zutiefst Positives tun kann. Es sind ja letzten Endes auch Kompensationsmaßnahmen. Kann man damit auch in Zukunft was erreichen, zum Beispiel auch aus Unternehmersicht?
Ich bin davon überzeugt. Ich würde das aber gerne ein bisschen differenzieren. Wir brauchen erstens eine Industrie, die deutlich weniger CO2 emittiert. Aber wir werden nicht auf Null kommen. Das heißt, wir brauchen dahinter noch deutliche Senken für CO2. Das bedeutet CO2 abscheiden und aus CO2 wieder ein Produkt machen. Das ist ein Weg, mit dem wir das hinkriegen können. Aber natürlich ist das Pflanzen von Bäumen auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten der schnellste und effizienteste Weg, um das CO2-Thema in den Griff zu bekommen. Ich bin nur nicht dafür zu sagen, ich bleibe in meiner Produktion unverändert und verbrauche nach wie vor unfassbar viel CO2-schädigendes Material.
Also nur um die Bilanz sozusagen zu beschönigen,
ja,
das würde keinen
Sinn machen. Aber ich mache das mal deutlich. Also ich möchte nicht das Prinzip zu sagen, okay, ich schlage meine Frau, aber ich bringe sie danach ja auch ins Krankenhaus. Ja, also ja. Nee, ich verändere mich in dem, was ich bisher tue, nicht. Aber dafür pflanze ich ein paar Bäume. Ich glaube, dass das so nicht geht.
Was sowas wie Greenwashing wäre, ne? Machen wir uns mal nichts vor.
Das glaube ich, dass das Greenwashing wäre. Greenwashing ist inzwischen strafbar, was ich für richtig halte, weil es ist am Ende eine krasse Verbrauchertäuschung. Ich bin der Überzeugung, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten müssen, dass wir dieses CO2-Thema deutlich in den Griff bekommen werden. Die Kosten, die wir als Gesellschaft haben werden für die Folgen des Klimawandels, die werden gigantisch sein. Deswegen können wir ruhig einen Teil davon investiv umsetzen.
Du bist Jahrgang 61, glaube ich, ne?
1961.
Ich bin 71er Jahrgang. Wir sind, glaube ich, beide in so Generationen groß geworden mit sehr viel Sicherheit, mit sehr viel Wohlstand, wo wir uns alle diese Gedanken nicht machen mussten. Ich ersetze den Begriff Nachhaltigkeit gerne und immer wieder in unserem Podcast mit dem Wort enkelfähig, um so ein bisschen mehr Kopfkino auszulösen, auch was unser beides, ja, auch das Handeln betrifft. Also ist unser Handeln enkelfähig? Also wir haben uns zu einem Zeitpunkt, wo wir groß geworden sind, glaube ich, nicht darüber Gedanken gemacht. Du hast das eben mit diesem Kipppunkt genannt. 4. Mai war, glaube ich, der Tag. Das hat uns alles nicht interessiert. Das ist, glaube ich, heutzutage deutlich präsenter, weil es auch notwendiger geworden ist, dass wir unser Handeln überdenken. Glaubst du, dass das gesellschaftlich so angekommen ist?
Ja, es ist auf jeden Fall, wir haben an der Stelle kein Erkenntnisproblem mehr. Wir haben vielleicht noch ein Umsetzungsproblem, aber es ist, glaube ich, in Gesellschaft angekommen. Nehmen wir mal die im Juni neu zu wählende europäische Regierung. Das wesentliche Thema, was Frau von der Leyen auf ihre Kommissionspräsidentschaft draufgelegt hat, war das Thema New Green Deal. Und sie hat gesagt, das ist für uns Europäer der Man in the Moon Moment. Also das für die Amerikaner war, wir sind auf dem Mond gelandet, war für Europa die Idee, wir arbeiten von jetzt an zirkulär. Der New Green Deal hat verschiedene Säulen. Eine der wesentlichen Säulen ist die Circular Economy, also die Kreislaufwirtschaft, die aus den Prinzipien besteht, Design for Recycling, um da wieder dran zu kommen, und Minimal Content, also Mindesteinsatz von Recycling-Rohstoffen in Produkten. Warum? Weil sie deutlich weniger CO2-Emissionen verursachen. Und dieser Weg wird gerade sehr, sehr, sehr konsequent gegangen. Die letzte Aktion, die Europäische Kommission toi, toi, toi noch verabschieden wird, ist ein neues europäisches Verpackungsgesetz. Und da steht drin, ihr müsst Design for Recycling sein, ihr Verpackungen, und ihr müsst aus einem Mindestanteil an Recycling-Rohstoffen bestehen.
Aber das setzt ja voraus, oder ja, das beschreibt ja gerade, es geht nur gemeinsam. Es geht auch europäisch betrachtet letzten Endes nur gemeinsam. Und jetzt hat man andererseits politisch betrachtet das Gefühl, dass uns Europa gerade so mehr und mehr um die Ohren fliegt, weil jedes Land so sein eigenes Ding macht. Man sieht es an gewissen politischen Strömungen in den Ländern, dass die Menschen auch nicht mehr so richtig folgen wollen. Also das ist mit dem Gedanken, den du gerade hast, was eigentlich die EU hat, wir müssen grüner werden, wir müssen hier mehr zusammenhalten, dass uns das aber irgendwie gerade mehr oder weniger so um die Ohren fliegt. Hast du auch diesen Eindruck?
Ich bin ja Niederrheiner und deswegen von Natur aus Optimist. Deswegen gucke ich eher auf die Seite, wo ist die Flasche halb voll? Und dabei erkenne ich ganz viel. Ich erkenne, dass wir erstens uns anfangen, europäisch darüber Gedanken zu machen, wie werden wir eigentlich wehrhaft als Europa? Auch wenn die Amerikaner vielleicht nicht mehr mittun. Das könnte ja passieren nach der Wahl im September diesen Jahres in den USA. Ich nehme wahr, dass alle die sich in den Mitgliedsländern Frankreich und Italien sehr stark, ich hoffe, dass das in Deutschland nicht passiert, die sich massiv von Europa abgewendet haben, die jetzt auch zum Beispiel in Italien eine Regierung sind, kaum sind die eine Regierung, auf einmal werden die ganz handzahm. Ja? Also man hört nichts mehr davon, dass man von Europa nichts mehr wissen will. Selbst schwierige Länder...
Weil auch die erkannt haben, dass es eben alleine nicht geht.
Genau. Und ich sage das mal in einer harten ökonomischen Zahl. Deutschland ist das wirtschaftlich stärkste Land in Europa und wir haben sehr, 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 sehr viele Einwohner. Wir haben aber als Deutschland nur 1% der Bevölkerung der Welt, also nahezu nichts. Ja? Also wenn wir stark sein wollen in Exportgeschäften, da sind wir Weltmeister, wir exportieren ganz viel nach Europa, wenn wir sicher sein wollen, dass andere Länder ihr Geld nicht aufwerten, ihre wirtschaftliche Situation besser machen, indem sie ihr Geld abwerten, dann brauchen wir auch eine Währungsunion. Die haben wir. Wenn wir sehen, dass wir in Europa in Richtung 500 Millionen Menschen laufen, dann ist das schon eine starke Macht auch auf der Welt. Und das kann kein Land alleine schaffen. Und bei den großen Projekten, also wie gehen wir in Richtung Zirkularität, wie gehen wir den New Green Deal, wie schaffen wir einen Markt dafür, dass diese Produkte auch geschaffen werden, ohne dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit auf der Welt infrage stellen, dann ist ein Nachfragemarkt von 500 Millionen Einwohnern, die übrigens relativ nachfragestark sind, ist schon ein entscheidender Vorteil.
Ja, aber jetzt sagen viele, ja, mein Gott, was nützt das, wenn wir das jetzt machen, gerade was das Thema Umweltverschmutzung angeht. Ich glaube, wir haben uns auch mal darüber unterhalten, die 9 dreckigsten Flüsse der Erde sind, glaube ich, alle in Asien. Der 10 dreckigste ist dann in Afrika.
Ja, genau. Ja. Es sind die 10 Flüsse, die 93% der Verschmutzung der Weltmeere mit Kunststoff ausmachen. Und davon sind 8 in Asien und 2 in Afrika.
Also so ungefähr.
Das ist die Größe.
Und dann sagen dann die Leute hier, ja, warum soll ich denn hier mitmachen? Es bringt doch alles eh nichts. Wir sind doch nur für, ich glaube, das ist dieser Satz, für 2% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Das sind doch die bösen Chinesen, das sind doch die bösen Amerikaner oder die Inder oder diese großen Nationen eben. Wie schaffen wir es, dass wir versuchen es ja in kleinen Schritten, mit einem einfachen Baum, aber wir müssen es ja auch irgendwie in die Köpfe aller reinbekommen. Ja. Das ist ein langer und schwieriger Prozess.
Ich glaube, du hast das gerade ziemlich gut beschrieben. Wo kommen wir eigentlich her und in welchem Zustand sind wir eigentlich? Also ja, wir sind eine alte Gesellschaft. Und alte Gesellschaften, die auf breitem Wohlstand stehen, sind eigentlich eher diejenigen, die das, was es gibt, versuchen zu erhalten. Während junge Gesellschaften, es gibt ganz viele Länder in Afrika, wo das Durchschnittsalter der Bevölkerung unter 23 Jahre ist, die sind mit einer völlig anderen Dynamik unterwegs. Und die sind sehr, 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 sehr stark wachsend. Das sind Einzelländer, Afrika hat, glaube ich, 58 Länder, da sind einzelne Länder bei, die werden demnächst 2 Milliarden Einwohner haben. Und die sind jung und die wollen richtig was machen. Es geht also auch darum, sind wir eigentlich so satt, dass wir nichts mehr verändern können und wollen und werden wir deswegen abgehängt in der Weltwirtschaft? Oder haben wir genügend Know-how und genügend Erfahrung auch in Märkten, um jetzt Produkte zu entwickeln, die morgen und übermorgen gebraucht werden? Mhm. Weil nur dann können wir das im internationalen Wettbewerb überstehen. Wenn wir das Rennen schon aufgegeben haben und sagen, nee, wir leben jetzt alle von unseren Bestandsimmobilien, dann wird das nichts werden. Also dann wird Europa das Rennen verlieren. Ich bin da aber optimistisch. Ich glaube, dass wir aus der Kombination aus extrem guter Ausbildung und ganz viel, sag mal, Betriebserfahrung, Prozesserfahrung, dass wir daraus die guten Güter bauen können, die Welt braucht.
Du hast es aber gerade auch so beschrieben, dass man ja gerne oder nicht gerne eben was von dem Kuchen abgibt, den man so über all die Jahre geschätzt hat. Und trotzdem müssen wir, glaube ich, jetzt dazu hinkommen, dass wir uns, glaube ich, auch in unserer Lebenseinstellung verändern müssen. Ja, und da würde ich ganz gerne mal, wenn man jetzt bei dem Bild des Baumes bleiben, wenn man jetzt einen kleinen Baum pflanzt und das mal auf die Generation überträgt, müssen wir junge Generationen hier nicht viel stärker hören und mitnehmen? Weil wenn man sieht, dass junge Generationen bereit sind, auf die Straße zu gehen, ich denke mal an Friday for Future, was man jetzt als Kerngedanken ja nicht scheiße finden kann.
Mhm, ja? Genau.
Ich rede jetzt noch nicht von den radikalen Klimaklebern, das ist eine andere Kategorie.
Ja, die haben jetzt gesagt, die machen es nicht mehr. Die machen jetzt was anderes.
Ja, genau, die wollen es jetzt anders machen. Ja. Aber wenn man sich mal überlegt, dass junge Menschen, überwiegend junge Menschen, bereit sind, auf die Straße zu gehen, um für ihre Zukunft zu kämpfen, das kannten wir doch gar nicht. Und trotzdem hat es so einen negativen Touch.
Naja, also wir und vielleicht die Generation davor, wir wollten auch eine gesellschaftliche Veränderung. Wir wollten mehr demokratische Freiheit. Willy Brandt hat 1972 die Wahl gewonnen mit dem Spruch, mehr Demokratie wagen. Ja, unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Also wir wollten auch Hochschulreformen haben. Und es sind ganz viele, viele Reformen passiert. Ich sag mal, bis 1969 musste meine Mutter ihren Mann fragen, ob sie arbeiten durfte. Ja, also wir haben schon... Wir haben schon auch...
Es hat sich was getan.
Deswegen dürfen wir nicht so mutlos sein. Wir müssen uns auch an die eigenen Erfolge erinnern, um zu sagen, wie machen wir die weiter. Und Das gehörte immer dazu, dass die Jugend nicht einverstanden war. Die Studentenbewegung war eine junge Bewegung. Es waren auch nur 2000 Leute, aber bis heute redet man darüber. Und ich glaube, dass es darum geht, zu zeigen, dass etwas möglich ist und dass es, wenn es einmal gedacht ist, dann auch in Handlung umgewandelt werden müssen. Und das ist der Punkt, wo wir, zumindest über was wir jetzt hier reden, wo wir Politik brauchen. Und da braucht Politik auch Druck.
Ja, da braucht Politik auch Druck, auch Bildungspolitik. Also ich bin jetzt nochmal bei dem Thema junge Menschen, ich bin bei dem Thema Schulen. Wenn man mal sieht, in welcher Zeit wir sind und in welcher Zeit nicht nur wir groß werden, sondern eben auch junge Menschen groß werden, müssen wir hier nicht stärker auf andere Themen setzen? Also dass wir den jungen Menschen nochmal auch direkt in der Schule mehr mitgeben, in welcher Zeit wir gerade leben, wie wichtig es ist, dass sie sich auch engagieren, weil es letzten Endes auch um deren Zukunft geht?
Mein Eindruck im Moment, ich versuche das nochmal mit der positiven Seite der Sichtweise, mein Eindruck im Moment ist,
Botschaften rund um das Thema Klimawandel sind in der jungen Generation angekommen. Ob uns das gefällt, dass sie sich auf die Straße kleben, ist eine andere Frage. Aber die Botschaft ist angekommen. Und sie machen eine starke Bewegung daraus. Friday for Future war und dann bis hin zu Klimaklebern. Das ist ja eine starke Bewegung, die ausgelöst worden ist. Also ist bei denen irgendwas angekommen und die daddeln nicht nur den ganzen Tag auf irgendeinem Handy rum, sondern irgendwas da drin kommt an Botschaft auch an. Mhm. Und da würde ich jetzt auf das Bildungssystem nicht so sehr schimpfen, aber sie bedienen sich natürlich aus einer Vielzahl von anderen Informationsmedien. Also ich bin auch so ein alter Sack, ich setze mich abends auf die Tagesschau.
Das ist eine Nachrichtensendung, die kommt im Fernsehen. Also Fernsehen ist dieses Gerät. Ach komm, lass mich.
Genau. Meine Kinder holen sich ihre Informationen irgendwo anders her. Natürlich aus einer viel, viel größeren Anzahl von Kanälen. Deswegen war es früher einfach. In den 60er Jahren gab es zwei Programme. Da saßen alle Menschen vor.
Aber bei mir waren es schon drei.
Ah ja, gut, du bist ein junger Mensch.
Ja.
Ja, ja. 10 Jahre Unterschied.
Ja, für immerhin.
Ja, genau. Aber du kanntest auch noch Testbild, ne?
Ja. Ja. Ich kannte das auch noch, dass abends es gar kein Programm mehr gab.
Also das nach dem Testbild kam das Grisseln.
Ja, ja, genau. Und dann war halt vorbei. Da dachte ich, okay, dann scheinbar haben die jetzt nichts mehr. Ne? Heute läuft ja 24. Ne?
Genau. Bisschen, ja. Ja. Aber wenn du zu der Zeit etwas eine Nachricht vermitteln wolltest, musstest du nur zu einer gewissen Zeit senden. Dann haben alle die bekommen. Heute ist das so, du bist auf 1000 Kanälen sind die Empfänger deiner Botschaft unterwegs und ob die gerade auf deinem Kanal, wo du gerade was sendest, auch unterwegs sind, das weiß man nicht. Ja, also geht es darum, lass uns viel und gut darüber sprechen, lass uns Beispiele dafür nehmen. Also ja, es kommt etwas bei dieser Zielgruppe, bei den jungen Menschen kommt etwas an und offensichtlich haben die genügend Power zu sagen, wenn ihr über meine Zukunft redet, dann rede ich mit. Und da sind sie unterwegs. Ich nehme das gerade auch wahr. Ich habe immer gedacht, wir sind so eine satte Demokratie. Und es gibt so Demokratietheorien, die sagen, eigentlich überlebt die Demokratie sich irgendwann von selbst. Mein Eindruck im Moment ist, dass die Demokratie, da wo sie angegriffen wird, auch viele, viele, viele wehrhafte Beschützer hat. Und deswegen bleibt mir ein guter Optimismus.
Wie würdest du ganz persönlich Nachhaltigkeit definieren und wie lebst du mittlerweile danach?
Also ich glaube, dass Nachhaltigkeit viele, viele Dimensionen hat. Sie kommt ja ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Da hat sie mal bedeutet, dass man aus dem Wald nur so viele Bäume entnehmen kann, wie man dann auch wieder nachpflanzt, damit sie nachwachsen. Und das ist das Prinzip und dieses Prinzip ist eigentlich auch richtig. Unsere Alltagswahrheit, insbesondere in der nördlichen Hemisphäre ist, dass wir viel, viel mehr entnehmen, als dass wir dafür sorgen, dass es wieder nachwächst. Und das müssen wir verändern. Das ist aber zumindest erkannt. Es gibt aber auch andere Nachhaltigkeitsprinzipien. Ich mache mal ein Beispiel aus meiner Firma, die ein Familienunternehmen ist. Familienunternehmen unterscheiden sich von börsennotierten Aktiengesellschaften dadurch, dass sie immer auf Langfristigkeit, auf nächste Generation und nächste Generationen ausgerichtet sind. Das bedeutet, bei einer Aktiengesellschaft, der an der Börse notiert ist, sind die Aktionäre immer heiß darauf, eine möglichst hohe Ausschüttung zu bekommen. Es führt dazu, dass große Konzerne in einem Jahr Geld verlieren und im Jahr danach passiert irgendeine Krise. Es bricht irgendwo ein Vulkan aus und dann kann eine große Fluggesellschaft nicht mehr fliegen. Dann läuft sie zum Staat und sagt, ich habe kein Geld mehr. Im Jahr davor haben die Milliarden verdient, haben sie alle ausgeschüttet. Und im laufenden Jahr sind die auf einmal bedürftig und beteiligen den Staat an ihrem Unternehmen, weil sie seine Kohle brauchen. Das passiert in unserem Unternehmen nicht. Nachhaltigkeit in der Betriebsführung heißt für mich, sei in deiner Eigenkapitalstärke so robust, dass du im Zweifelsfall auch ohne Banken klarkommen kannst und dabei trotzdem dein Geschäft weitermachen kannst. Und wenn es mal so ist, dass du schlechte Zeiten hast, weil auch unser Geschäft hängt am Ende von Konjunkturen, Epidemien und allem möglichen Kram ab und damit zusammen, dann sind wir so robust aufgestellt, dass wir das auch können. Und das ist für mich auch Nachhaltigkeit. Robust aufgestellt zu sein, um Krisen überstehen zu können.
Kann man auch aufs Privatleben übertragen, oder?
Kann man und müsste man auch und sollte man auch aufs Privatleben übertragen.
Also in der Kneipe mehr ausgeben, um sich den Rest vom Kumpel zu leihen, das geht auch nicht immer gut, ne?
Nicht lange. Oder es ist auch irgendwann auch kein Kumpel mehr. Ne?
Das ist das Problem. Ja. Soziale Nachhaltigkeit, würdest du da nochmal was unterscheiden oder hängt das für dich auch mit alles zusammen?
Na, ich glaube, dass wir für unser Zusammenleben schon den sozialen Frieden dringend brauchen. Hm. Ob die Instrumente, die wir heute dafür einsetzen, nicht dem Einzelnen mehr Freiheit nimmt, als sie ihm gibt, das ist für mich noch mal eine andere Frage. Das muss man noch individuell beantworten. Aber wenn ich jemandem den Spaß an der Arbeit nehme, indem ich ihm staatlicherseits mit Geld zuschütte, ich übertreibe bewusst, dann nehme ich ihm etwas, was Arbeit auch bedeuten kann. Sie kann sinnstiftend sein, sie kann einen stolz machen, sie kann einen als autark lebenden Menschen auch groß machen. Das muss man nicht mit so einer überbordenden Überversorgungsmentalität, die am Ende ja alle wieder bezahlen müssen, muss man nicht kaputt machen.
Mit unserer Initiative Robin Gut wollen wir genau das tun, was wir jetzt in diesem Gespräch getan haben, Herbert. Wir wollen über Dinge reden, die für uns alle wichtig sind. Wir haben nur diesen einen Erdball und so wie wir aktuell auf der gesamten Welt damit umgehen, geht das auch nicht allzu lange gut. Also da muss ein Umdenken stattfinden. Ein Stück weit wollen wir ein kleines bisschen mit solchen Gesprächen dazu beitragen, dass es etwas besser wird, dass wir die Leute informieren. Dafür brauchen wir Menschen wie dich. Deswegen freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns auch als Robin Gut, dass eine Firma wie Remondis uns auf diesem Weg begleitet und auch unterstützt. Was wir aber auch brauchen, sind weitere Multiplikatoren. So, abschließend von unserem schönen Gespräch die Frage, gibt es Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen oder von denen du glaubst, dass sie viel damit zu tun haben, wo du jetzt sagst, Mensch, Dieter, wäre doch mal cool, wenn du dich mit dem unterhältst.
Ja, also es gibt Menschen, die verstanden haben, wir haben ja lange über das Thema Kreislaufwirtschaft gesprochen, Es gibt Menschen, die verstanden haben, dass das, was sie herstellen, möglichst aus Rezyklaten, also aus Recycling-Rohstoffen bestehen sollen. Und die das Produkt und die Verpackung auch so bauen, dass sie am Ende des Lebenszykluses auch wieder ihren Rohstoff hergibt. Und da gibt es in Deutschland ein tolles Beispiel für, das ist die Marke mit dem Frosch. Da ist das so, die Verpackungen, die sie haben, bestehen zu einem sehr, 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 sehr
großen Teil. Da habe ich gedreht, also haben wir einen Film zugemacht, da war ich schon.
Ah ja, ja. Genau. Dann kennst du Herrn Schneider, der ist der Eigentümer von Werner und Merz, so heißt die Firma.
Ja.
Und der setzt komplett auf das Thema Kreislaufwirtschaft als eines seiner wesentlichen Markenvorteile. Er hat mir erzählt, dass er seine Markenglaubwürdigkeit hat messen lassen. Und seine Markenglaubwürdigkeit ist 37% höher als die aller seiner Wettbewerber. Und woraus besteht sie? Besteht aus zwei Teilen. Das erste ist, er stellt kreislauffähige Produkte und Verpackungen her. Und das zweite ist, er verzichtet komplett auf Tierversuche. Und das führt dazu, dass dieses Produkt von Menschen, die ein bisschen mitdenken, auch dann gewollt wird, wenn es teurer ist als andere vergleichbare Produkte.
Also um das für alle nochmal ganz plastisch zu erklären, die Marke mit dem Frosch, wo es also Waschmittel gibt, Spülmittel und was auch immer,
genau,
was ein Kunststoffprodukt ist, ist aber ein Kunststoffprodukt aus altem Kunststoff,
genau,
eben diese Rezyklate.
Das war vorher mal in der gelben Tonne,
ja.
Das darf man auch, man darf also diese Anwendung Kunststoffe aus der gelben Tonne wieder zu Verpackungen für Seifen, Reinigungsputz.
Was anderes ist als im Lebensmittelbereich beispielsweise.
Da ist es Stand heute noch nicht erlaubt. Wir sind gerade auch in meinem Unternehmen auf dem Weg dahin, auch das hinzukriegen, dass wir lebensmittelnah den Kunststoff wieder einsetzen können.
Und wenn man sich jetzt fragt, ja, aber ist ja alles toll, gibt es ja auch, aber was ist das Besondere daran? Das mit Besondere daran ist, Herbert, und das muss man nochmal deutlich, glaube ich, betonen, das Herstellen von Kunststoff aus altem Kunststoff ist, wenn du das mal ins Verhältnis setzt, auch was die Kosten angeht, im Vergleich zu dem Produzieren von komplett neuem Kunststoff, wie zu bewerten und einzuschätzen?
Also ein Zwanzigstel braucht man nur noch an Energie und an Belastung, weil wir ja dann aus einem zwar ursprünglich fossilen Rohstoff darüber sprechen, aber wenn ich ihn wieder neu einsetzen würde, dann brauchte ich einen neuen fossilen Rohstoff, von dem wir wissen, dass er halt die üblichen Belastungen auch für unseren Planeten mitbringt.
Also zutiefst nachhaltig das, was dieses Unternehmen macht.
Absolut.
Und damit ist der Name gefallen, der Herr Schneider.
Genau, Reinhold Schneider, so heißt er, dem gehört die Firma.
Gut, dann werde ich mich mal bemühen, dass er hier vielleicht demnächst an deiner Stelle Platz nimmt, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was vielen vielleicht gar nicht so in der Form klar ist, dass es eben tatsächlich Unternehmen gibt und das sind die Multiplikatoren, die wir suchen. Ja, Unternehmen, die das schon seit Jahren praktizieren, denen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Dinge wieder in den Verkehr bringen, die das einfach machen und ja, wir einfach dadurch lernen, wie wichtig das ist, auch als Vorreiterrolle, auch als Vorbildfunktion, in der Hoffnung, dass es da wirklich viele Nachahmer gibt.
Ja, Schneider ist jemand, der das, was er tut, auch gerne vor sich herträgt. Er hat einen Wettbewerber, der sitzt in Düsseldorf, eine relativ große Firma.
Und er hat ein Flugzeug gemietet, mit an dem Flugzeug hinten ein Banner dran. Mhm. Und dann ist er über deren Betriebsgelände geflogen. Da stand hinten drauf, wir müssen reden. Ja, weil er sagt, wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Lasst uns auf den Weg machen, dass wir das vernünftig machen. Also er ist durchaus jemand, der versucht, auch das, was er vorlebt, anderen mitzuteilen und zu sagen, komm, lass uns das doch zusammen machen.
Weißt du, ob seine Reaktion, das finde ich ja großartig, ja. Also dass einer so ungewöhnliche Wege geht, weil ich meine, manchmal muss man halt so, ja. Auf die 12, gab es da Reaktionen?
Ja, gab es heftige Reaktionen. die waren nicht nur freundlicher Art.
Ja, okay. Genau.
Aber er macht das richtig. Wir haben ein Unternehmen, bei dem man ein duales System, bei dem man die Verpackung lizenzieren kann. Alle seine Verpackungen sind bei uns lizenziert. Und den Rohstoff bekommt er auch von uns. Also wir leben da miteinander diesen Kreislauf.
Ja, also um in dem Bild zu bleiben, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, unsere Wege werden sich weiter kreuzen. Wann immer es Themen gibt, die mit Robinhood und mit eurem Unternehmen zu tun haben, werden wir sie streifen. Du bist ein gern gesehener Gast bei uns im Podcast, lieber Herbert. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Freut mich sehr. Vielen Dank dafür. Auch für die Einladung.
Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, es gibt ja keine Zufälle im Leben und für mich war es dann auch kein Zufall, als der Anruf kam vor vielen Jahren und Herbert zu mir meinte, Mensch Dieter, lass uns doch mal ein bisschen sprechen. Und wenn ich sage, dass der Kreis sich dann irgendwie schließt und dass das Thema auch immer weitergegeben wird, dann kann ich euch jetzt eins versprechen, es bleibt in der Familie. Das ist nämlich wirklich erstaunlich, denn Herbert hat zwei Jungs und einer von denen arbeitet auch bei der Firma Remondis. Und ich habe schon ein Vorgespräch mit ihm geführt und werde mit ihm auch einen Podcast aufnehmen, auf den ihr euch freuen könnt, denn es geht dann um Tim Wilms, der hier demnächst sich vorstellen wird und mein Gesprächspartner sein wird. Und von ihm, was ich im Vorgespräch gehört habe, beispielsweise im Bereich von Elektrotechnik, was es dort für Ideen gibt, da könnt ihr euch wirklich freuen, denn es tut sich eine Menge da draußen und ich bleibe dabei. Meine und unsere Aufgabe von Robinhood ist es, über all diese Themen zu reden, diese Punkte in den Vordergrund zu rücken, euch und andere darüber zu informieren, dass es eben nicht nur Mist ist, was da draußen produziert wird oder gemacht wird, sondern dass es echt schon Menschen gibt, Unternehmen gibt mit ganz viel ökologischer und sozialer Verantwortung. Dazu zählt vor allem auch die Firma Remondis, aus meiner Sicht nach allem, was ich kennengelernt habe. Und ja, das hat das Gespräch heute mit dem Vater Herbert Wilms gezeigt. Und das wird auch, so viel verspreche ich euch, das Gespräch demnächst mit Tim Wilms zeigen. Also, bis bald hier bei Robinhood. Robinhood. Mit Dieter Könnes.